Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat, aber auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen hier im Saal sowie daheim vor den Geräten. Dann rufe ich den Punkt 5 aus. Einbringung des Verwaltungsentwurfs einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Immobilien- und Gebäudemanagement und Osnabrücker Servicebetrieb sowie des Haushaltsplanes Sondervermögen, Klärwerke und Kanalbetrieb für den Haushalt 2024. Herr Philipp hat das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, auch dieses Jahr unseren Osnabrücker Haushalt für 2024 einbringen zu dürfen. So sehr es mich freut, vor Ihnen stehen zu dürfen, so sehr bin ich erschüttert darüber, dass der Krieg in unserem europäischen Nachbarland immer noch andauert. Und dieser völkerrechtswidrige Krieg wird seit dem 24. Februar 2022 mit unverminderter Brutalität und Grausamkeit fortgeführt. Neben dem unfassbaren Leid hat dieser Krieg drastische Auswirkungen auf unser Land, auf Niedersachsen und auf Osnabrück. Dies müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir die negativen Auswirkungen dieses Kriegs auf unseren kommunalen Haushalt, auf unsere kommunalen Haushalte sehen. Und ich muss Ihnen aber auch ganz ehrlich sagen, gegen das menschliche Leid sind die zusätzlichen Schulden geradezu banal. Aber auch diese neuen Schulden, die wir in den nächsten Jahren aufnehmen, werden wir in besseren Jahren wieder zurückzahlen. Dass das geht, haben wir in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen eine bekannte Grafik über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen zeigen. Durch die kriegsbedingte Inflation und die gestiegenen Zinsen steigen unsere Ausgaben stärker als unsere Einnahmen. Und für das nächste Jahr gibt sich aus dieser Haushaltsplanung deshalb ein hohes Minus in Höhe von 75,3 Millionen Euro. Auch wenn es uns wieder gelingt, dieses Minus unterjährig zu reduzieren, so bleibt es dennoch hoch. Nach unserer Kommunalverfassung dürfen wir nur dann hohe Investitionskredite für unsere Infrastruktur aufnehmen, wenn wir die Zinsen und die Tilgung hierfür erwirtschaften können. Aus diesem Grund bräuchten wir positive Haushaltsergebnisse, zumindest am Ende der Planung der nächsten Jahre. Allerdings sieht so unsere Planung der Haushaltsergebnisse aus. Und dies entspricht nicht unserer niedersächsischen Kommunalverfassung. Lassen Sie uns das am Beispiel eines privaten Haushalts betrachten. Der Kredit für ein neues Haus wird dem Häuslebauer nur dann genehmigt, wenn er diesen Kredit nach Abzug seiner Lebenshaltungskosten auch noch zurückzahlen kann. Das ist doch logisch. Diese Funktion der Überprüfung übernimmt für Osnabrück die Kommunalaufsicht. Wie bereits in den früheren Jahren 2010 bis 2013 von der Kommunalaufsicht angedroht, könnte die Netto-Neuverschuldung Osnabrücks aufgrund dieser hohen Ergebnisdefizite auf so einen niedrigen Betrag begrenzt werden, dass wir unsere wichtige Infrastruktur nicht realisieren können. Ich halte das aber aufgrund des Quervergleichs mit den anderen Großstädten für unrealistisch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den nächsten 4 Jahren planen wir für unsere notwendigen Investitionen jedoch eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von insgesamt 232,8 Millionen Euro. Das sind durchschnittlich 58,2 Millionen Euro pro Jahr und wir investieren damit wie in den vergangenen Jahren weiter auf Rekordniveau. Unsere Schulden werden dadurch steigen und die gestiegenen Zinsen werden unseren Haushalt zusätzlich belasten. Ganz aktuell, gerade hat die EZB den Leitzins zum 10. Mal in Folge erhöht. Auch die Umsetzbarkeit unserer Investitionen kann und wird sich im Einzelfall wieder verzögern. Planungshindernisse und Kapazitätsengpässe sind und waren hierfür oft die Hauptgründe. Allerdings, die Kommunalaufsicht hat uns insbesondere aus diesen Gründen zunächst nur die Hälfte der beantragten Investitionskredite genehmigt. Da diese jedoch stets für uns ausreichten, mussten wir keine zusätzliche Genehmigung beantragen, sondern konnten sogar unsere geplanten Haushaltsergebnisse dadurch verbessern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wichtig ist aber, was wir mit dem Geld der Bürger machen, wofür wir es ausgeben und wo wir es investieren. Wir werden damit vor allem unsere Infrastruktur weiter verbessern und instand halten. Die Digitalisierung bringen wir voran. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Verwaltung digitaler und bürgernäher wird. Mit hoher Priorität nehmen wir uns den Umbau unserer 10 Grundschulen in Ganztagsschulen vor. Um hier schnell voranzukommen, hat unsere Oberbürgermeisterin entschieden, dass wir hier sowohl mit endgültigen Lösungen als aber auch mit Provisorien arbeiten. Dadurch werden wir den Fortschritt hier auch sehen und erleben. Wir erleben diesen Fortschritt bereits beim Umbau der Grundschule Atter, die dieses Jahr fertiggestellt wird, die nächstes Jahr fertiggestellt wird, bei der Heiligenwegschule und bei der Elisabeth-Siegel-Schule. Im interkommunalen Vergleich dürfen unsere Schulen nicht absteigen, sondern müssen sich oben behaupten. Und die Familien und die Gesellschaft erwartet das von uns und völlig zu Recht. In den Jahren 2024 bis 2027 werden wir für diese 10 Schulen weitere 18,8 Millionen Euro investieren. Das ist eine sehr gute und richtige Investition für unsere Kinder. In den Erhalt und in den Ausbau unserer Schulen investieren wir immer wieder mit höchster Priorität. Daher werden wir in den nächsten 4 Jahren 89 Millionen Euro in dieses zukunftsgerichtete soziale Gesellschaftsvermögen investieren. Weitere wichtige Beispiele dieser Vorhaben möchte ich Ihnen hier nennen. Die Friedensschule in der Innenstadt mit 58,6 Millionen Euro, die Oberschulen Sonnenhügel, Bertha von Suttner und Erich Maria Remarque. Zusätzlich investieren wir in unsere städtischen Kitas und Jugendeinrichtungen 19,3 Millionen Euro von 2024 bis 2027. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir investieren aber auch weiterhin in den Ausbau unserer Gehwege, der Fahrradwege und unserer Straßen. Denn wir wollen einen vernünftigen und gesunden Mix aus Fußgängern, Fahrrädern, Bussen und Autos in unserer Stadt. Hier werden wir in den Jahren bis 2027 insgesamt 118 Millionen Euro investieren. 2024 beginnen wir mit dem Umbau der Federlandstraße, 2025 mit der Ellerstraße und 2026 startet das Bauvorhaben Mindnerstraße. Das alles sind große Bauvorhaben. Was unseren Menschen in Osnabrück wichtig ist, das werden wir anpacken. Mit diesen wichtigen Investitionen sichern wir die Zukunft Osnabrücks. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns alle ist auch eine gute Gesundheitsversorgung wichtig. Mit dem städtischen Klinikum, dem Marienhospital und Ameos haben wir 3 erstklassige Versorger. Die Träger sind kommunal, kirchlich und privat. Das ist eine sehr gute und krisenfeste Mischung. Unsere Bürgerinnen und Bürger bekommen dadurch eine erstklassige Gesundheitsversorgung. Den Klassenerhalt sichern wir also auch hier. Aber egal welcher Träger, alle bekommen derzeit nicht ihre Kosten ersetzt, obwohl das Gesetz dies eigentlich so vorschreibt. Die Krankenkassen müssen hier unbedingt die Vergütung an das gestiegene Preisniveau anpassen, wenn sie nicht einen deutlichen Leistungsverlust in unserer bundesweiten Gesundheitsversorgung erzielen wollen. Aktuell muss die Stadt diese Unterfinanzierung mit 20,1 Millionen Euro im Jahr 2023 und bisher mit 10 Millionen Euro im Jahr 2024 beim städtischen Klinikum ausgleichen. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe des Bundes. Leider hat die Bundesregierung hier bisher noch keine ausreichenden Mittel beschlossen. Dieses Thema eilt sehr, wenn wir unsere gute Qualität in unseren Städten erhalten wollen. Wenn wir diese lebensnotwendige Infrastruktur erhalten wollen, dann muss der Bund endlich durch die Kassen dieses Defizit jetzt ausgleichen lassen oder er muss es selbst ausgleichen. Für uns ist doch klar, unsere Gesundheitsversorgung steht gemeinsam mit der Wasser- und Energieversorgung zu Recht an erster Stelle der Daseinsvorsorge für unsere Bürgerinnen und Bürger. Für unser sauberes Trinkwasser sorgen unsere kommunalen Stadtwerke. Nach den starken Verwerfungen am Energiemarkt, die auch unsere Stadtwerke stark getroffen haben, haben wir für unsere Stadtwerke ein großes internes Verbesserungsprogramm gestartet. Außerdem haben wir unsere Stadtwerke mit dem notwendigen Eigenkapital in Höhe von 21,5 Millionen Euro ausgestattet. Dieser Verbesserungsprozess, der sich am Kerngeschäft ausrichten wird, wird speziell die wichtigen Bedürfnisse der Menschen in unserer Stadt im Blick haben. Unsere Stadtwerke leisten noch mehr. Unsere Stadtwerke bauen unser digitales Glasfasernetz mit hoher Geschwindigkeit weiter aus, damit unsere Osnabrücker Unternehmen leistungsfähig bleiben. In unserem Auftrag kümmern Sie sich um unsere kommunale Wohnungsgesellschaft VIO. Die weitere Schaffung der bezahlbaren Wohnungen muss allerdings für unseren städtischen Haushalt bezahlbar bleiben. Wir werden deshalb 60 Millionen Euro in diese Wohnungen investieren. Die Baukosten sind stark gestiegen, ebenso wie die Zinsen. Die Landesförderung muss hier Schritt halten und regelmäßig erhöht werden, damit sie auch weiterhin von uns in Anspruch genommen werden kann. Wir haben bereits darauf reagiert. Unsere VIO setzt diese Vorhaben effektiv und kostengünstig um. Die Struktur und das Geschäftsmodell unserer Wohnungsgesellschaft kann dem Land als Blaupause der landeseigenen Wohnungsgesellschaft dienen. Bauminister Olaf Lies hat diese Vorbildfunktion unserer VIO bei seinem Besuch in Osnabrück bereits erkannt. Durch diese umfangreichen, gerade dargestellten Investitionen werden unsere Schulden aber weiter steigen. Blicken wir nun auf die Entwicklung unseres Schuldenstands. In den nächsten 4 Jahren steigt unser Schuldenberg wieder deutlich an. Die investiven Schulden erhöhen sich bis 2027 voraussichtlich auf 366 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung in Höhe von 132 Millionen Euro. Unsere Haushaltsergebnisse betragen laut Planung zwischen minus 75,3 Millionen Euro in 2024 und minus 38,1 Millionen Euro in 2027. Durch diese Verluste würde sich unser Eigenkapital von 657 Millionen Euro auf 463 Millionen Euro zum Ende des Jahres 2027 verringern, also um fast 200 Millionen Euro. Deswegen werden wir mit aller Kraft versuchen, diese Ergebnisse wie in den Jahren zuvor durch besonders sparsamen Umgang mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und die Defizite reduzieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir nach einigen Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs jetzt eine Stagnation oder gar leichte Rezession bekommen, dann wird es uns nicht sofort und nicht vollumfänglich gelingen, diese Verluste zu reduzieren. Ich gehe aber davon aus, dass es nach diesem unmenschlichen und unsinnigen Angriffskrieg auf eine Zeit des Wiederaufbaus geben wird, eine Zeit, in der auch unsere Wirtschaft wieder ohne diese schädlichen äußeren Einflüsse wachsen wird. Daraus folgt, die Kommunalaufsicht kann uns hier zwar weitere Anstrengungen fordern, muss dabei aber auch unsere eigenen bisherigen Sparmaßnahmen berücksichtigen und den Quervergleich mit den anderen niedersächsischen Städten ziehen, denen es keineswegs besser geht. Sehr geehrte Ratsmitglieder, für Ihre ehrenamtliche Arbeit in der erfolgreichen kommunalen Selbstverwaltung danke ich Ihnen ganz herzlich. Und den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt sage ich, danken Sie doch auch mal Ihren Ratsmitgliedern für die geleistete ehrenamtliche Arbeit, die wirklich viele Stunden in der Woche in Anspruch nimmt und die Osnabrück voranbringt. Unseren Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung danke ich auch von ganzem Herzen für ihren täglichen Arbeitseinsatz. Sie machen das wirklich gut. Arbeiten Sie so weiter, damit wir in Osnabrück vorwärts kommen. Lassen Sie uns daher gemeinsam den Wohlstand und den finanziellen Klassenerhalt für unser Osnabrück sichern.
Ja, vielen Dank, Herr Philipp, für Ihren Vortrag. Soweit zur Einbringung des Haushaltes. Sie wissen wahrscheinlich auch daheim, dass wir als Fraktionen, Parteien oder auch Einzelratmitglieder diese Haushaltsvorlagen, Vorgaben von der Stadtverwaltung jetzt beraten. Dafür brauchen wir natürlich Zeit und die Aussprache dazu findet in den Ausschüssen beziehungsweise abschließend zum Jahresende dann hier, wenn der Haushalt beschlossen wird, im Rat statt. Vielen Dank. Und dann komme ich auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt, zur Aktuellen Stunde, die angemeldet wurde von der CDU-Fraktion unter dem Thema, unter der Überschrift Zuständigkeitsverlagerung für unter 25-Jährige vom SGB II ins SGB III. Wie sind die Folgen für die Stadt Osnabrück? Herr Sandfort, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sollte der Bundestag Anfang Dezember die Kürzung der Eingliederungsmittel für langzeitarbeitslose Menschen für das Haushaltsjahr 2024 und den geplanten Betreuungswechsel für die unter 25-Jährigen ab dem Jahr 2025 beschließen, hätte das dramatische Auswirkungen auch für unsere Stadt Osnabrück. Deshalb hat die CDU-Fraktion die heutige Aktuelle Stunde beantragt. Auf Initiative von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sollen im kommenden Jahr die Eingliederungsmittel für langzeitarbeitslose Menschen um 500 Millionen Euro gekürzt werden. Dabei hatte der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag und auch die Bundesagentur für Arbeit noch im Juni eine auskömmliche Mittelausstattung der Jobcenter gefordert. Der Übergang der ukrainischen Geflüchteten in die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Bewältigung der Energiekrise und die Umsetzung des Bürgergeldes sind zusätzliche Anforderungen, die eigentlich eine bessere Ressourcenausstattung erforderlich machen. Auch die Lohnkostenentwicklung bei den Mitarbeitenden in den Jobcentern steht der beabsichtigten Kürzung diametral gegenüber. Was heißt das nun für das Osnabrücker Jobcenter? Statt langzeitarbeitslose Menschen besser betreuen und in Arbeit integrieren zu können, müssen zunehmend Mittel in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden. Für das Jobcenter Osnabrück sind das nach meinem Kenntnisstand geschätzte 6,1 Millionen Euro. Eine unglaubliche Summe, die nicht mehr für die Arbeitsmarktintegration zur Verfügung steht. Und für das sogenannte Neugeschäft, also für alle im Jahr 2024 notwendigen neuen Angebote für arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, würden nach derzeitigem Stand der Dinge nur noch rund 3,2 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Im Vergleich dazu waren das in diesem Jahr noch 5,1 Millionen Euro. Diese Mittelkürzung trifft also die arbeitslosen Menschen ziemlich heftig, da weniger Angebote möglich sind. Und auch die mit dem Bürgergeldgesetz eingeführten neuen Instrumente, wie zum Beispiel dem Weiterbildungsbonus oder dem Bürgergeldbonus für Maßnahmeteilnehmer, müssen in 2024 aus einem noch kleineren Budget finanziert werden. Eine weitere Folge: Stellen im Jobcenter können nicht nachbesetzt werden, der Betreuungsschlüssel verschlechtert sich. Schließlich stehen bewährte Projekte, wie zum Beispiel der Stromsparcheck, über den wir hier im Rat schon häufiger gesprochen haben, auf der Abschussliste, da aufgrund der finanziellen Bindungen für die sogenannten 16i-Maßnahmen des Teilhabechancengesetzes schlicht und ergreifend kurz- bis mittelfristig das Geld fehlt. Das alles ist aus unserer Sicht skandalös und ein arbeitsmarktpolitischer Offenbarungseid. Darüber hinaus beabsichtigt Herr Bundesminister Heil, das steuerfinanzierte SGB-II-Budget ab 2025 um weitere 900 Millionen Euro zu entlasten und die Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung der unter 25-Jährigen der Agentur für Arbeit übertragen und damit über Beiträge der Arbeitslosenversicherung zu finanzieren. Hierfür gibt es nicht einen einzigen sachlichen Grund. Die ohnehin schon verschlechterten Startchancen junger Menschen, die bereits unter den Folgen der Pandemie gelitten haben, werden nun mittels eines finanziellen Kniffs raus aus der Steuerfinanzierung, rein in die Arbeitslosenversicherung noch weiter torpediert. Zudem gibt es wieder mehr Komplexität und Bürokratie, da für die finanziellen Hilfen das Jobcenter zuständig bleiben soll, aber für die Beratung die Arbeitsagentur. Das ist ein Rückschritt in alte Zeiten, wie wir das vor 2005 schon mal hatten. Außerdem werden gut funktionierende Netzwerke zerschlagen, wie die bewährte Zusammenarbeit unseres Jobcenters mit städtischen Institutionen, zum Beispiel mit der Ausländerbehörde oder mit dem Jugendamt. Und auch die Jugendberufshilfe in der Dammstraße und viele Maßnahmen anderer Träger sind gefährdet, da keiner weiß, wie die fachgesetzlichen Rahmenbedingungen ausgestaltet werden und ob hierfür überhaupt Bildungsträger berücksichtigt werden. Alles in allem sind diese arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen ausschließlich finanzpolitisch motiviert. Und es gibt keinen einzigen inhaltlich begründeten Aspekt, der diese Maßnahmen rechtfertigen würde. Im Übrigen sieht das der Landkreis Osnabrück genauso. Es ist gerade in der NOZ nachzulesen, dass auch Frau Kepschul und die Maßarbeit sich in ähnlicher Weise positioniert haben. Also aus fachlicher Sicht ist das eine echte Katastrophe und wir sollten aus unserer kommunalen Perspektive alles dafür tun, dieses Desaster zu verhindern. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich möchte, bevor ich das Wort weitergebe, noch einmal darauf hinweisen, dass für die Aktuelle Stunde insgesamt 30 Minuten zur Verfügung stehen und die Partei, derjenige, der das Thema eingebracht hat, hat als erster Redner 5 Minuten. Alle weiteren Redebeiträge beschränken sich dann auf 3 Minuten. Frau Jakobsen, jetzt haben Sie das Wort.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Mittelpunkt dieser Aktuellen Stunde steht ein Vorschlag des Bundesarbeitsministers, über dessen kommunalen Auswirkungen wir an dieser Stelle nur Mutmaßungen anstellen können. Die Verlagerung der Zuständigkeiten der arbeitsmarktrechtlichen Förderung von jungen Menschen unter 25 liegt als Vorschlag vor, wurde noch nicht beschlossen. Was nicht im Bereich des Mutmaßlichen liegt und mich als langjährige Sozialpolitikerin ernsthaft besorgt, ist, unter den Sparvorgaben von Bundesfinanzminister Lindner droht die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Bundesregierung weiter in einen beklagenswerten Zustand zu geraten. Letztlich erfährt das CDU-Dogma der schwarzen Null damit seine Fortführung. Und so ist es ausschließlich haushaltspolitisch motiviert, wenn die unter 20-Jährigen nicht mehr von den Jobcentern, sondern von den Arbeitsagenturen betreut werden. Gut funktionierende Unterstützungsstrukturen würden zerstört und die Folgekosten, insbesondere die sozialen Kosten, würden langfristig höher sein als die jährlich kalkulierten 900 Millionen Euro Einsparungen. Diese Kürzungen auf Kosten der Schwächsten lehnen wir ab. Die Förder- und Beratungsstrukturen von Arbeitsagenturen und Jobcentern unterscheiden sich grundsätzlich. Die Arbeitsagenturen mit dem SGB III konzentrieren sich in erster Linie auf Vermittlung in Ausbildung und Arbeit. Dagegen geht es bei den Jobcentern oft erst einmal darum, die jungen Menschen fit zu machen fürs Leben. Und erst danach für den Arbeitsmarkt. Denn diese jungen Menschen haben oft multiple Probleme. Es geht um Sucht, es geht um Schulden und schwierige Lebensverhältnisse und Familienverhältnisse. Dafür arbeiten die Jobcenter mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auch die Familie in den Blick nimmt. Und in Osnabrück ist unser Jobcenter vernetzt mit den städtischen Fachbereichen, mit Jugendämtern, sozialen Trägern. Und das ist eine Voraussetzung, damit die vielfältigen Problemlagen mit den Jugendlichen auch bearbeitet werden können. Und nach meinem Kenntnisstand und meinem Eindruck läuft diese Zusammenarbeit in Osnabrück wunderbar. Es gilt, sie zu erhalten und zu unterstützen. Meine Damen und Herren, was können wir hier vor Ort jetzt tun? Wir werden mit dem Jobcenter und Akteurinnen, wie zum Beispiel mit der Jugendberufsagentur im Gespräch sein, aber auch mit unseren Bundestagsabgeordneten. Und da wir heute über ein bundespolitisches Thema diskutieren, erlaube ich mir an dieser Stelle eine Bemerkung zur sozialpolitischen Haltung der CDU-CSU im Bund. Die Debatten und der Widerstand von CDU-CSU gegen ein, vermutlich nicht einmal, auskömmliches Bürgergeld für Menschen in prekären Lebenslagen war wirklich unwürdig.
Dagegen ich darf Sie bitten, Frau Jakobsen,
die 3 Minuten sind um. Dagegen finden wir, unser Land kann sich aufgrund seines Wohlstands, der allerdings immer ungleicher verteilt ist, einen gut ausgestalteten Sozialstaat leisten. Das ist er den Schwächsten in unserer Gesellschaft schuldig.
Bitte Sie noch mal eben
das verlangen die Grundsätze sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Und das ist auch unverzichtbar für den sozialen Frieden in unserem Land. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann hat Frau Moormann das Wort.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Mir und meiner Fraktion ist sehr wohl bewusst, dass derzeit über einen Vorschlag aus dem Bundessozialministerium diskutiert wird, der eben jenes zur Folge haben könnte. Dieser Vorschlag wurde in erster Lesung im Bundestag behandelt und muss nunmehr im Rahmen der Haushaltsberatung in den Fachausschüssen und dann womöglich nochmals im Deutschen Bundestag debattiert werden. Liebe Kolleginnen, ich darf Sie also beruhigen und mich auf das Strucksche Gesetz berufen. Diese Gesetzmäßigkeit, die auf den ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck zurückgeführt wird, besagt, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hereingekommen ist. Was bedeutet das für uns? Wir sprechen gerade über ungelegte Eier. Das Thema ist nur haarscharf, nicht geschäftsordnungswidrig, weil die Aktuelle Stunde nach § 13 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung kommunalpolitische Themen von aktuellem Interesse behandeln sollen. Das Interesse eines Gesetzes, das weder beschlossen noch in Fachausschüssen beraten wurde, hält sich also in Grenzen. Ich mache mir im Übrigen keine Sorgen, dass dieses Vorhaben in der Form umgesetzt wird. Schauen Sie sich an, wie die Reaktionen zu dem Vorschlag aus den Reihen der Parlamentarier sind, übrigens auch aus den Fraktionen der Regierungskoalition. Niemand will diese Maßnahme und damit wird dieser Vorschlag auch begraben werden. Ihre Aktuelle Stunde hat aber eigentlich ein ganz anderes Thema. Schuldenbremse. Was bedeutet das für uns in der Stadt Osnabrück? Wir sind uns einig, dass der Vorschlag aus dem Sozialministerium insbesondere Einsparpotenziale aufzeigen will. Wir alle wissen, dass im Grundgesetz eine sogenannte Schuldenbremse verankert ist, dass die behandelnden Personen dazu zwingt, nur in einem geringen Maße Schulden aufzubauen. Diese Regelung ist zwar volkswirtschaftlicher Unfug in Zeiten einer vorausgesagten Rezession, aber wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Auf der anderen Seite haben wir keine gewählte Mehrheit im Deutschen Bundestag, die wohl für Steuererhöhungen ist. Auch diesen WählerInnenwillen haben wir zu akzeptieren. Also müssen wir genau das hinnehmen, was nun offenbar passiert. Sparmaßnahmen. Was uns in Osnabrück also bereits jetzt und ganz akut betrifft, ist diese Schuldenbremse. Oder wie sie besser benannt werden sollte, Zukunftsbremse. Bemerkenswert finde ich im Übrigen vor allem eins. Der Bund versucht, keine Sparmaßnahmen zu vollziehen, indem er Aufgaben an Länder und Kommunen abdrückt und so den eigenen Haushalt freimacht, zulasten insbesondere von Kommunen. Wir dürfen mit Blick in die Vergangenheit feststellen, und das sage ich selbstkritisch als Sozialdemokratin, die Zeiten, in denen der Bund bestellt und die Kommunen dafür zahlen, sind zumindest in dieser Haushaltsrunde vorbei. Dieser Umstand bedeutet für uns
Frau
als
Mormann,
Kommune auch
Ihre
deutlich mehr als
3 Minuten sind beendet.
Mutmaßung. Dann komme ich jetzt zum Ende.
Danke.
Lassen Sie mich abschließend klarstellen, dass die SPD-Fraktion gerne bereit ist, Diskussionen zu führen über Themen, die uns akut betreffen. Seien Sie sicher, dass wir besonders für junge Menschen streiten und vorhaben, wie diese kritisch zu begleiten. Wir äußern Kritik an den Stellen, an denen es einen Impact gibt. Und das ist derzeit vor allem im Dialog mit
Vielen
Abgeordneten
Dank,
und Ministerien.
Frau Mormann.
Noch zu der CDU. Derzeit
ich glaube,
keine Folgen für
jetzt
die
sind wir schon bei 3,5. Wir gehen schon drüber. Die Zeit ist abgelaufen. Ich möchte nur noch mal eben klarstellen, weil hier festgestellt wurde oder behauptet wurde, dass das gegen die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Osnabrück nicht. Dann habe ich das falsch verstanden, dann nehme ich das zurück, weil die Geschäftsordnung gibt dieses Thema ganz klar her. Haarscharf, gut. Da bin ich vielleicht keine Juristin. Das mag sein, dass die Juristen das so auf der Kante da immer argumentieren. Alles klar, dann brauche ich auch nichts weiter dazu sagen. Ich gebe jetzt als nächstes das Wort Herrn Mirke und würde dann meine Kollegin Frau Strangmann bitten, die Sitzungsleitung zu übernehmen, weil ich als nächstes dann dazu sprechen werde.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die vorgeschlagene Verschiebung der unter 25-jährigen Bürgergeldempfänger vom SGB II ins SGB III wirft Fragen zur Finanzierung und zur spezialisierten Betreuung auf. Ab 2025 sollten wir uns auf beängstigende Anpassungen vorbereiten, wenn das, was jetzt in der Beratung ist, auch so umgesetzt wird. Insofern ist das schon sinnhaft, dass wir hier eine Aktuelle Stunde zu dieser Thematik haben. Im Jobcenter wurden im Laufe der Jahre spezielle Kompetenzen entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen junger Menschen wie Suchtproblemen, familiären Schwierigkeiten und psychischer Gesundheit angemessen zu begegnen. Die Mitarbeiter dort sind gut geschult und verfügen über Erfahrung in diesem Bereich. Die geplante Änderung erfordert eine Anpassung an neue Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die Schulung der Arbeitsagenturmitarbeiter. Diese Schulungen sollten sich auf die speziellen Bedürfnisse und Belastungen konzentrieren, die mit der Betreuung von jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen einhergehen. Die Auswirkungen einer solchen Verschiebung auf unsere Kommune können beträchtlich sein, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf die soziale Stabilität und das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger. Eine unsachgemäße Umstrukturierung könnte zu höheren Belastungen für unsere lokalen Dienste, Einrichtungen und sozialen Organisationen führen, die sich vermehrt die Bedürfnisse der jungen Menschen auffangen müssen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese vorgeschlagene Verschiebung der unter 15-25-jährigen Bürgergeldempfänger vom SGB II ins SGB III auf eine Initiative von Herrn Minister Heil der SPD zurückgeht. Wir als FDP-UWG sehen diese Initiative kritisch und glauben, dass es eine bessere Alternative zur Ressourcenschonung gibt. Die vorgeschlagene Kostenverlagerung vom Steuerzahler auf die Beitragszahler der Sozialversicherungssysteme ist ein Punkt, den wir kritisch betrachten. Diese Verschiebung würde bedeuten, dass auch die Beitragszahler vermehrt die finanzielle Last tragen müssen. Dieser Aspekt sollte sorgfältig abgewogen werden, um sicherzustellen, dass die finanzielle Belastung fair und ausgewogen aufgeteilt ist. Es kam die Frage eben auf, was können wir tun? Wir können jetzt schon warnen davor, dass dieses Gesetz in diesem Umfang, insbesondere mit einer Verschiebung des Etats um 500 Millionen Euro, so das Parlament verlässt. Und zu der Anmerkung, es verlässt nie eine Gesetzesvorlage, so wie es reingekommen ist. Nein, die Befürchtung, die ich habe, ist, dass es vielleicht noch schlimmer kommen könnte. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Mierke. Frau Bürgermeisterin Westermann.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, ich möchte die Auswirkungen der Kürzungen bzw. Zuständigkeitsverlagerung an zwei Einrichtungen noch mal sehr deutlich machen. Im Bereich des Übergangs von Schule zum Beruf stehen die Jobcenter unter anderem dafür ein, auch besonders betroffenen jungen Menschen bzw. schwer zu erreichenden Jugendlichen eine Chance auf Teilhabe und Integration in Ausbildung und Arbeit zu bieten. Mit der Einrichtung der Jugendberufsagentur wird eine neue Zielgruppe erreicht. Die jungen Menschen sind oft älter und nicht mehr schulpflichtig. Niemand soll den Institutionen verloren gehen. Die Erreichbarkeit soll erhöht werden. Sie weisen massive und komplexe Problemlagen auf. Wir hörten es zum Beispiel psychische Probleme, Drogenkonsum oder Wohnungslosigkeit. Aus diesem Grund werden vorrangig an diesem Standort der Jugendberufsagentur intensiv pädagogische Hilfen installiert, die in ambulanter Form von freien Trägern umgesetzt werden. Die jungen Menschen stehen mit all ihren Potenzialen im Mittelpunkt der Jugendberufsagentur der Stadt Osnabrück. Sie erhalten ein abgestimmtes, passgenaues Beratungs-, Unterstützungs- und Integrationsangebot. Fällt dieser Zuschuss weg, hat das fatale Auswirkungen für diese Menschen. Am zweiten Beispiel in Niedersachsen ist das besonders erfolgreiche Instrument der Jugendwerkstätten gefährdet. Es gibt keine vergleichbaren Angebote. Es gibt kein entsprechendes Ersatzangebot. Sein vollständiger Verlust wird sich bei diesem besonderen Personenkreis auch besonders schwerwiegend negativ auswirken. Die Jugendwerkstatt an der Dammstraße wird mittlerweile seit 29 Jahren in Trägerschaft der Stadt geführt. Davor befand sie sich 15 Jahre in freier Trägerschaft. Der finanzielle Anteil des Jobcenters an den Gesamtkosten beträgt 25.000% oder 550.000 Euro. 6.975 Menschen hat das hochqualifizierte Team aus handwerklichen und pädagogischen Fachkräften gefördert und davon mit einer Vermittlungsquote von bis zu 50%, zum Beispiel im Jahre 2018, in Ausbildung und Arbeit vermittelt. Die Zuweisungen erfolgen mehrheitlich vom Jobcenter bzw. den berufsbildenden Schulen und nicht über die Jugendhilfe. Die Zielgruppe ist besonders schwierig und weist verschiedene Problemlagen auf. Eine Zuständigkeitsverlagerung birgt bei beiden Einrichtungen die Gefahr, dass diese jungen Menschen unversorgt aus dem Raster fallen und somit der Zugang in den Arbeitsmarkt deutlich erschwert wird. Es ist unklar, für mich eher unwahrscheinlich, dass diese Leistung über das SGB III weiterhin dann gefördert wird. Die Reform führt im schlimmsten Fall dazu, dass die Kommunen diese finanzielle Last übernehmen müssen. Dazu sehe ich uns als Stadt Osnabrück derzeit nicht in der Lage. Diesen Umgang haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verdient. Das Jobcenter und deren Personal bilden seit fast zwei Jahrzehnten das Rückgrat des deutschen Sozialstaates. Im Interesse der jungen Menschen und der Mitarbeitenden, letzter Satz, bitten wir hier und heute das Bundesministerium von dem geplanten Vorhaben abzusehen. Vielen Dank.
Herr Barius.
Ja, danke, Frau Bürgermeisterin, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich bin der CDU tatsächlich dankbar, dass sie das hier heute auf die Tagesordnung bringt, denn das passt wunderbar zur Haushaltseinbringung. Wenn man die Worte von Herrn Philipp ernst nimmt, dann ist die Lage ernst in den Kommunen. Sie ist aber auch ernst im Bund, sie ist auch ernst im Land. Und das ist eine reine finanzpolitische Debatte, auch das hat Herr Sandfort gesagt, denn sozialpolitisch haben wir gerade von allen Rednerinnen und Rednern gehört, sind wir alle derselben Meinung, das ist eine richtig schlechte Idee. Das gilt übrigens für viele, viele Themen. Ich glaube, über das Thema Kita haben wir an der Stelle hier schon geredet. Überhaupt in der Jugendhilfe müsste man mehr machen. Und dass wir in die Bildung viel investieren müssen, das ist hier, glaube ich, in jeder Ratssitzung Thema. Meine Damen und Herren, wenn das so ist, und die CDU befindet sich ja jetzt in der komfortablen Situation, auf allen drei politischen Ebenen sich in der Opposition zu sehen. Wo sind eigentlich die grundlegenden Vorschläge der CDU, dass wir mit den Staatsfinanzen mal endlich wieder so in die Lage versetzt werden, die marode Infrastruktur anzupacken, die sozialen Strukturen zu stärken und auch damit für einen sozialen Zusammenhalt zu sorgen und insbesondere unsere Jugend nicht stehen zu lassen und die Zukunft zu gestalten? Und dazu gehört definitiv eine Belastung derjenigen in einem reichen Land, die auch mehr tragen können. Und das ist so. Dazu gehört eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Dazu gehört eine Erbschaftssteuer für große Vermögen. Und dazu gehört auch eine Debatte darüber, wie wir überhaupt mit Vermögen in diesem Land umgehen. Meine Damen und Herren, ich finde das wirklich richtig. Und ich weiß, dass Günther Sandfort an vielen sozialpolitischen Punkten da redlich unterwegs sind. Und ich sehe den engagierten Einsatz der CDU im Jugendhilfeausschuss. Aber wenn wir diese Themen nicht in den Griff kriegen, dann sparen wir unser Land nicht nur infrastrukturell kaputt, sondern auch darüber hinaus. Und kommen Sie mir bitte nicht mit irgendwie, wir könnten ja sparen hier und da, dann bin ich gespannt auf die Sparvorschläge der CDU hier in der Stadt. Wir sind an vielen, vielen Punkten am Limit und das gilt für Land und Bund ganz genauso und das wissen Sie auch. Und es wird Zeit, dass wir uns finanzpolitisch hier ehrlicher machen, denn sonst sieht es tatsächlich in vielen Bereichen düster aus. Da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Westermann, da war Ihre Kritik berechtigt. Vielen Dank.
Frau Dosreis.
Ja, sehr geehrte Ratsvorsitzende in Vertretung, Frau Bürgermeisterin Westermann, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pötter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ehrlich gesagt halten wir die Aktuelle Stunde für zu verfrüht und sie schürt Unsicherheiten und Ängste. Eine Anfrage an die Verwaltung mit den befürchteten Auswirkungen auf Osnabrück zu formulieren, wenn die Absichten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales tatsächlich so kommen sollten, wäre sicherlich auch eine gute Möglichkeit gewesen. So ist das, was wir hier diskutieren, alles Kaffeesatzleserei und wenig fundiert. Das SGB-II-Mittel in Höhe von 900 Millionen Euro im Bundeshaushalt eingespart werden sollen und Eingliederungsmittel im Bundeshaushalt ab 2024 um 500 Millionen gekürzt werden sollen, kann man nicht gutheißen. Eine eventuelle Sparpolitik würde eindeutig zulasten der jungen Menschen gehen. Wenn die arbeitsfördernden Maßnahmen ab 2025 von SGB-II-Empfängern unter 25 Jahren auf die Agenturen für Arbeit übertragen, nach SGB-III übertragen werden sollen, frage ich die Verwaltung, was hat denn das für Auswirkungen für Osnabrück und für das Jobcenter? Denn in Gänze kann ich das zu diesem Zeitpunkt nicht abschätzen. Und das gehört für mich auch zur Diskussion in den Fachausschuss. Es gilt hier in den fachlichen Austausch mit den hiesigen Experten zu gehen, um auf einer gemeinsamen Grundlage die Absichten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und die damit verbundenen Folgen für Osnabrück zu diskutieren. Noch ist das Gesetz nicht in Kraft getreten. Doch wir müssen wachsam bleiben im Interesse unserer jungen Menschen, damit ihnen ein Leben auf eigenen Beinen stehend ermöglicht wird. Dankeschön.
Ja, danke schön. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Ich habe jetzt noch Frau Oberbürgermeisterin Pötter.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich möchte an Frau Dost-Reiß anknüpfen, aber feststellen, dass alles andere ist, als verfrüht ist, über die Auswirkungen dieser geplanten und in den Bundestag eingebrachten Reform zu sprechen. Es ist höchste Zeit, dass wir hier Lobbyarbeit leisten, Lobbyarbeit für die Kommunen und für die jungen Menschen, um die es hier geht. Und das ist kein Thema, und das sage ich ausdrücklich, es ist kein Thema für Parteipolitik. Denn wenn Sie sich die Beschlusslagen, das weiß ich nicht, ich spreche ja für die Verwaltung. Wenn Sie sich die Beschlusslagen aller kommunaler Spitzenverbände angucken, egal ob es der Städtetag ist auf Niedersachsen und Bundesebene, ob es der Städte- und Gemeindebund ist, ob es der Landkreistag ist, die Notz titelt gerade mit der Landrätin, ganz unverdächtig für Parteipolitik, zumindest in schwarze Richtung, dann sind sich Land auf Land alle einig. Das ist eine echt schlechte Idee, weil es nicht mal finanzpolitisch Sinn macht. Es finden ja keine wirklichen Einsparungen damit statt, sondern wir verlagern die Kosten aus dem steuerfinanzierten Teil in den versicherungsfinanzierten Teil. Und das, mit Verlaub, führt nicht zu Einsparungen, sondern führt faktisch dazu, dass wir die Arbeitskosten in diesem Land erhöhen. Und das trifft dann alle, nicht nur die Arbeitgeber, sondern vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da geht es dann nicht nur mehr um die jungen Menschen in dieser Stadt, dann geht es um alle, weil es Arbeitskosten erhöht. Und das kann in keinerlei Sinne sein und hat mit Sozialpolitik, mit Verlaub, auch nichts zu tun. Trotzdem ist es richtig, dass wir das diskutieren. Denn wir müssen das in unser gemeinsamen Interesse, im Interesse der unter 25-Jährigen in dieser Stadt verhindern. Es ist angesprochen worden, welche gute Institutionen wir in dieser Stadt haben. Wir können doch nicht ernst in Kauf nehmen, dass eine Einrichtung wie die Jugendwerkstatt Dammstraße möglicherweise nicht weitergeführt wird. Wir können doch nicht in Kauf nehmen, dass wir zusätzlichen Bürokratismus in diese Stadt holen, in den Aufgaben, die jetzt das Jobcenter überlegt, die da geübt und ihre Systeme für haben, ihre Prozesse für haben, übertragen werden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur, die auf der anderen Seite des Gebäudes sitzen. Das macht doch keinen Sinn, was die da machen. Und davon abgesehen bringt es inhaltlich nichts, das sind Sie sich ja Gott sei Dank alle einig. Trotzdem gehört es hier hin, weil wir müssen gemeinsam laut sein. Ansonsten habe ich die große Sorge, dass das im Bundestag, weil es so verlockend ist und so verlockend für den Bundestagshaushalt ist, einfach mal so mir nichts, dir nichts durchgewunken wird und die kommunalen Auswirkungen nicht gesehen werden. Und von daher ist es gut und richtig, dass Sie das heute diskutieren. Die Jobcenter haben sich niedersachsenweit dazu positioniert. Alle Spitzenverbände haben sich dazu eindeutig positioniert. Und von daher ist es richtig, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu ziehen, damit darüber auch in der Berichterstattung eine Überschrift, nicht nur eine Überschrift wird, sondern das auch thematisiert wird. Und Land auf, Land ab, der Druck aus den Kommunen, egal welcher Couleur, groß wird, dass diese Reform eigentlich keine Reform ist, sondern man könnte fast sagen, ein Taschenspielertrick, den es zu verhindern gilt. Und dazu lohnt es sich, alle mal laut zu sein, über alle Parteigrenzen hinweg. Vielen Dank.
Ja, danke, Frau Oberbürgermeisterin. Ich kann jetzt, da ich keine weiteren Wortmeldungen gesehen habe, die aktuelle halbe Stunde abschließen. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Antrag 7.1, Seniorpartner in School, Antrag der CDU-Fraktion. Frau Bürgermeisterin Westermann.
Ja, Frau Strangmann, vielen Dank. Einmal darf ich noch. Sehr geehrte Frau Pötter, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Verein Senior Partner in School bildet deutschlandweit engagierte Seniorinnen und Senioren für die ehrenamtliche Tätigkeit als Kinder- und Jugendmediatoren in Schulen aus. Mittlerweile sind es schon 30 Schulmediatoren der Regionalgruppe Osnabrück, die zurzeit mit ihrem Angebot in den Grundschulen Albert-Schweitzer-Schule, Grundschule Heiligenweg, Diesterweg-Schule, Stüwe-Schule und ganz neu an den Start auch in der Grundschule in Eversburg tätig sind. Weitere Schulen haben ihr Interesse bekundet. Jeweils zu zweit und regelmäßig bieten sie ihre Zeit und Hilfe in der Schule an, wenn es Krach gibt, ein Kind sich gemobbt fühlt oder mit seinen Sorgen ein offenes Ohr sucht. Zuvor absolvieren sie eine Qualifikation durch eine 96-stündige Grundausbildung und regelmäßige begleitende Weiterbildung sowie eine bedarfsorientierte Supervision. Die Weiterbildung und Fachbegleitung der Ehrenamtlichen stellt die Regionalgruppe vor große finanzielle Probleme. Sie finanzieren sich bisher durch ein unregelmäßiges Spendenaufkommen und bitten daher um einen Sockelbetrag. Fachbegleitung und Weiterbildung erfordern aber Kontinuität, die nur durch eine verlässliche Sockelfinanzierung gewährleistet gesichert ist. Deshalb beantragen wir bei der Stadt Osnabrück einen jährlichen Zuschuss von 2.500 Euro. So lautet ein Antrag, der SIS, nenne ich mal kurzerweise die Senioren so, aus Januar 2022 an die Stadt Osnabrück, der uns vorliegt. Leider hat es seitens der Verwaltung keinerlei Reaktion darauf gegeben. Dafür mag es verschiedene Gründe geben, die wir hier nicht weiter erläutern müssen. Daher fordern wir jetzt aber, den Zuschuss schon rückwirkend für das Jahr 2023 auszuzahlen. Ich denke, über die Höhe der Summe müssen wir uns da auch nicht unterhalten. Für die Stadt Osnabrück ist das ja schon ein Tropfen, sage ich mal. Wir als CDU haben die Seniorpartner besucht und uns einen persönlichen Eindruck an der Stüwe-Schule gemacht und sind beeindruckt. Nicht nur von der Arbeit, auch von der Unterstützung der Schule. Der Schulleiter begrüßt diese Arbeit ausdrücklich. Wir finden diese Unterstützung daher wichtig und richtig und möchten Kindern im friedlichen Umgang miteinander fördern, weil es schon früh in der Grundschule unter anderem die interkulturelle Verständigung und gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien fördert. Die ausgebildeten Senioren arbeiten ehrenamtlich, darauf möchte ich noch mal hinweisen, und verfügen über ein hohes Zeitbudget. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, was zu einem besonderen Vertrauensverhältnis zu den Kindern führt. Das verdient unser aller Anerkennung und Respekt und definitiv unsere Unterstützung. Und daher bitten wir Sie alle, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen, Herr Mierke und Herr Klieger.
Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ratsvorsitzende. Der Antrag, der hier eingebracht hat, ist von der Sachlichkeit sicherlich nicht zu kritisieren. Alles das, was ehrenamtlich in unserer Gesellschaft passiert, von Bürgern, die sich die Zeit dafür nehmen, ist in solchen Dingen letztendlich zu unterstützen. Man muss sich natürlich, und das ist Punkt 1, die Frage stellen, warum ist dieser Bedarf so groß? Warum haben wir Schulsozialarbeiter, die auch überlastet sind? Letztendlich ist es ja auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, wo wir uns jeder einzeln fragen müssen, wo stehen wir heute, wo haben wir gestern gestanden und wo sollen wir in der Zukunft sein? Ich habe mich vertraut gemacht mit dieser Einrichtung. Es gibt 13 Landesverbände deutschlandweit und hier in unserer Regionalgruppe in Osnabrück, die sehr aktiv sind, werden unterschiedliche Schulen, das ist gesagt worden, entsprechend unterstützt. Was natürlich wir uns aber fragen müssen, nachdem wir gerade vom Kämmerer die Zahlen gehört haben, können wir alles unterstützen, was auch anspruchswürdig ist. Und da muss ich leider sagen, zu diesem Zeitpunkt nicht. Noch dazu, wenn es rückwärts geht. Wir sprechen zwar über einen Betrag, wo mancher sagen würde, das sind Peanuts. Nein, jeder Euro letztendlich, gerade wenn wir nicht einen gesicherten Haushalt haben, muss auf die Prüfbank. Und insofern muss dieser Antrag letztendlich nachher auch in den Haushaltsberatungen sich wiederfinden, wo wir uns Gedanken darüber machen, welche freien Einrichtungen wir entsprechend unterstützen müssen. Insofern kann ich nur dazu appellieren, diese einen Antrag mit in die Haushaltsberatung zu nehmen. Hilfsweise sicherlich vorher auch meinetwegen in den dazugehörigen Ausschuss. Aber letztendlich heute schon über 5.000 Euro zu bescheiden über eine Regionalgruppe hier in Osnabrück, die sich ehrenamtlich engagiert und ehrenwert sicherlich ist, ist für uns zu verfrüht. Noch dazu, wo man sich dann fragen muss, wie sieht es tatsächlich mit den Sozialarbeitern aus in den Schulen, ob diese nicht entsprechend vielleicht auch noch stärker in diesem Bereich eingesetzt werden könnten. Denn das sind Kosten letztendlich, die nicht unbedingt von unserer Seite zu tragen sind. Also insofern ein guter Antrag, wenn man möchte, vielleicht zu verfrüht. Aber was in den Haushaltsberatungen noch auf uns zukommt, wissen wir alle nicht. Insofern bitte ich, meinem Vorschlag entsprechend zu verfolgen. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Mierke. Als nächstes hat Herr Kleekamp das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Oberbürgermeisterin, geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich mache es ganz kurz. Der Antrag ist sicherlich richtig, hat die richtige Zielrichtung. Ich kenne auch niemanden, der diesen ehrenamtlich Engagierten nicht bescheinigt, einen super wichtigen Job zu machen. Das ist bei allen Ehrenamtlichen der Fall, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber deutlich, deutlich besser dort. Wir sollten diese Diskussion im Fachausschuss weiterführen. Eine Würdigung ist nicht nur Geld zu geben und sich dann als, ich sag mal, das hier abzunicken, sondern eine Würdigung ist auch eine fachlich vernünftige Auseinandersetzung damit, eine Diskussion, wie man sonst noch unterstützen kann. Herr Mierke hat es bereits angerissen, warum ist das überhaupt notwendig? Das muss auch im Fachausschuss besprochen werden. Lassen Sie uns das bitte verweisen in den Schul- und Sportausschuss und dann dort vernünftig besprechen. Danke.
Vielen Dank. Als nächstes hat meine Kollegin Frau Strangmann das Wort.
Ich möchte den Faden aufgreifen, warum es dies überhaupt nötig ist, an unseren Schulen außerschulische Beratungen, außerschulische Institutionen zu führen. Ja, das ist bitter nötig. Das brauchen wir, das benötigen wir. Die Diskussion dafür möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, aber unsere Schülerinnen und Schüler haben es verdient, auch in dieser Weise unterstützt zu werden. Und auch Frau Wessermann, Frau Bürgermeisterkollegin Wessermann hat es erwähnt, auch ich habe Senior Partners in School bei Ihnen hospitiert und war auch sehr begeistert von Ihrer Arbeit. Ich kann dieses also auch tatsächlich nur positiv hervorheben, was für eine gute Arbeit dort geleistet wird im Sinne von Konfliktmediation. Es ist aber gute Sitte, wenn Verweisung in den Ausschuss und Beratung beantragt wird, dem zu entsprechen, würde das dann auch unterstützen und freue mich auf die Beratung im Ausschuss dann selber.
Dann hat abschließend für den Antragsteller Herr Sandfort das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Mierke, Sie haben sicherlich recht, dass wir in haushaltäre schwierigen Zeiten sind und mit Blick auf die Zukunft würde es ja ohnehin in den Haushaltsberatungen besprochen werden, inwieweit es eine Förderung geben würde. Ich denke mal, das wäre jetzt im Prinzip ein Zeichen, in diesem Jahr schon mal Unterstützungsleistung zu geben, weil die wirtschaftliche Situation des Vereins auch nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Mit Blick auf die Frage, kann man noch die Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter diese Aufgabe übertragen, da kann ich nur sagen, das geht sicherlich nicht, weil die alle am Limit sind. Da ist ja eher gerade dieses Projekt noch mal als ergänzende Unterstützung zu verstehen, dieses ehrenamtliche Engagement, das ja die Schulsozialarbeit entlastet. Und mit Blick auf die Diskussion in den Ausschüssen, ich denke, das wäre dann nicht nur ein Thema für den Schulausschuss, sondern auch für den Jugendhilfeausschuss. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Sandfort. Dann lasse ich über den, ich nenne es auch mal Änderungsantrag, diesen Antrag in die Fachausschüsse zu geben, abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Das habe ich erwartet. Gibt es Enthaltungen? Ja, wunderbar. Dann wird er einstimmig in den Schulausschuss sowie in den Jugendhilfeausschuss geschickt. Vielen Dank.